Ganz, ganz herzlich guten Morgen miteinander. Versteht jemand kein Zürichdeutsch? Muss ich Hochdeutsch sprechen? Berndeutsch. Nein, das geht nicht. Florian, hast du nicht auch deinen Geburtstag diesen Monat? Nicht, schade. Ich hätte dich gerne gratuliert. Nein, ich wünsche euch allen ganz, ganz herzlich Gottes Segen zu dem neuen Jahr. Es ist zwar schon wieder 3 Wochen seither, aber ich bin jetzt das erste Mal wieder bei euch in Bern und ich wünsche euch von ganzem Herzen auch Gottes Segen zu dem neuen Jahr. Wir wissen nicht, was es bringt, keine Ahnung, aber wir wissen, wir dürfen in Gottes Hand sein. Im Psalm 139 dort steht, von allen Seiten umgibt er uns und hebt seine Hand über uns. Das ist ein Trost, das ist eine Hoffnung, eine Zuversicht. Weil wir wissen nicht, ob es dir leid geht, oder der Herr Einzelne heimruft, ob der Drücke vor der Tür steht, wissen wir alle nicht. Aber eins wissen wir, er ist da. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Und das ist eine Trost, eine Zuversicht, die wir dürfen haben. Ich möchte euch die Botschaft weitergeben, und ich kalte dann in der Zionshalle am 5. Januar. Vielleicht haben es die einen schon gehört, in der Zionshalle. Das ist ein grosser Unterschied. Dort habe ich Hochdeutsch geredet und da rede ich Zürichdeutsch. Halte, was du hast. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 11. Dort sagt der Herr Jesus, sagt an seiner Gemeinde, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Am Anfang von einem Jahr fragt man sich immer wieder, ja, was kommt? Am Anfang vom Jahr ist man manchmal niedergeschlagen. Traurig, ich weiss nicht, wie es euch geht. Am Anfang vom Jahr tut man vielleicht einmal zurückschauen und sieht Sachen, die nicht so gut gelaufen sind im vergangenen Jahr. Aber wir dürfen ausblicken und es soll die Botschaft soll sein, zum Ermutigen, zum Stärken, einfach zum Mut machen, mit Jesus zu gehen. Vielleicht auch eine Botschaft, um einander wachrütteln, wenn man eingeschlafen ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, euren Blick wieder ganz neu auf Jesus zu richten. Ganz bewusst auf ihn zu schauen. Auf den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und die Botschaft habe ich eingeteilt in 3 verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist die Stunde der Versuchung. Der zweite Punkt ist, halte, was du hast. Und der dritte Punkt ist, der große Tag der Krönung. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Ich habe viele andere Bibelstellen auch. Könnt ihr auch nachschlagen, die heim und nachlesen. Siehe, ich komme bald. Und andere Übersetzungen sagen, siehe, ich komme rasch. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und wenn wir den Vers jetzt miteinander auslegen und die Auslegung von dem Vers soll der Inhalt sein von unserer Predigt. Also ich mache eine Auslegungspredigt, ganz wie du es gelehrt hast, Florian, oder? Einfach nur auf einen Vers bezogen. Siehe, ich komme bald. Also wenn der Herr Jesus sagt, siehe, was bedeutet das? Dann sollen wir die Augen auftun und einfach mal schauen. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann sehen wir, unsere Welt ist nicht so in Ordnung und nicht so, wie es eigentlich sollte sein. Der Herr Jesus sagt da in Vers 10, gehen wir ein bisschen zurück. Dort steht, siehe, ich komme bald in Vers 11. Aber im Vers 10 steht, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Also der Jesus sagt uns, wir sollen in die Welt hineinschauen, wir sollen harren, wir sollen warten, wir sollen bewahren. Er sagt zu uns, schau in die Welt, wo du deinen Wunsch, in das Umfeld, wo du die Heime bist. Beachte die Zeit. Erkenne, in welcher Zeit wir leben. Und machen wir jetzt ganz kurz die Situationsanalyse von der Zeit, wo wir drinnen wohnen. Ich kann mich gut erinnern, wo wir am Abend können spazieren gehen, auch als Frau, und haben nicht keine Angst müssen haben, irgendwie, dass etwas passiert. Das ist noch nicht lang her. Vielleicht 20, 30 Jahre. Klar, ich bin jetzt 63 geworden letztes Jahr, bin dieses Jahr 64, nächstes Jahr gar nicht Pension. Aber ich komme gleich noch auf Bern, keine Angst. Also nur, wenn er natürlich wollt, oder? Auf alle Fälle, ich kann mich gut erinnern, ich weiss noch gut, man hat oft Haustüren nicht zugeschliessen müssen. Man hat kein Problem gehabt, dass irgendjemand etwas gebracht hat. Sachschaden meine ich, oder? Oder auch, ich weiss noch gut, wie in unserer Schulzeit, da haben wir noch Religionsunterricht gehabt, und zwar entweder katholisch oder reformiert. Und haben wir oft sogar noch vor dem Essen, sogar in der Schule, haben wir noch gebeten teilweise. Wenn man in die Kirche reingegangen ist, hat man den Hut gezogen aus Respekt. Wenn man eine schwangere Frau gesehen hat, wenn sie im Bus hat einsteigen wollte, entweder, oder eine ältere Dame, hat man ihr geholfen und den Platz gegeben. Heute ist alles so ganz anders. Oder wenn man gehen spazieren, ich tue ganz bewusst bei uns zusammengebracht, das ist noch ein Dorf von 10'000 Einwohnern mittlerweile, sage ich ganz bewusst, guten Tag, grüße miteinander. Und die schauen mich manchmal ganz verdutzt an. Die Haustüren werden heute zugesperrt und verriegelt. Man muss Überwachungskamera installieren. Also mein Schwiegersohn, der ist so ein bisschen ein Technikfreak. Der hat gerne Technik. Der hat das ganze Haus bei uns elektrifiziert. Also, ich kann mit meinem Handy, kann ich das Licht anschalten, kann ich jetzt den Heizkörper regulieren, alles. Und er sagt, daheim bei sich sagt er, Video an, dann geht der Roller ab, die Fenster gehen zu, ja, und der Video fängt an zu laufen. Ja, Google macht es möglich, oder? Und er hat eben Alarmanlagen montiert, und wenn irgendeiner auf seinem Gelände durchläuft, sieht er es sofort auf seinem Handy. Das ist unglaublich. Aber vor 10, 20, 30 Jahren hat man das noch nicht gebraucht. Und man sieht einfach, dass unsere Welt irgendwo durch nicht mehr in Ordnung ist. Und der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 24, Vers 12, nämlich, dass Missachtung vom Gesetz wird überhand nehmen und die Liebe in vielen erhalten. Und wir haben miteinander gelesen, die Stunde der Versuchung, das ist Offenbarung 3, Vers 10 und 11 haben wir miteinander gelesen, die Stunde der Versuchung ist nichts anderes als offenbar werden vom absolut Bösen. Und auf das laufen wir zu. Der Herr Jesus sagt, die Stunde der Versuchung ist die Stunde von der Finsternis, und die Schatten sehen wir immer mehr, wie sich die ausbreitet. Also wir müssen uns nicht wundern, dass es immer dunkler wird, Herr Jesus zu verheißen. Und je näher das dann die Rückkehr kommt, je näher wir am Herr Jesus kommen, umso dunkler wird es werden. Wir müssen uns nicht wundern, dass die Sünde zunimmt und immer offensichtlicher wird. Wir leben in einem ehemaligen christlichen Abendland. Unser Abendland ist nicht mehr christlich. Wir sind zutiefst gottlos geworden. Es ist für mich so tragisch, wenn der Herr Jesus sagt, und die Liebe wird in vielen erkalten. Das heisst, wenn einmal Liebe da ist, nur dann kann sie erkalten. Wir sind Länder von der Reformation. Wir haben einen Calvin gehabt, wir haben einen Zwingli gehabt. Kamprad und wie sie alle geheissen haben, das sind alles Reformatoren aus der Schweiz. Wir haben einen Luther in Deutschland. Und gerade die Länder sind heute so tief weg vom lebendigen Gott, es ist erschreckend. Man hat sich von der Bibel verabschiedet. Heute wird alles Christliche mit Füßen treten. England, wo das Land war, wo so viele Missionare ausgeschickt hat, da gibt es heute ganze Städte, die sind heute in muslimischer Hand. Das ist einfach eine Tatsache. Heute wird Ethik von der Bibel wird mit Füßen treten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da ist eine Oper aufgeführt worden, Sancta. Das ist eine Oper, also ganz, ganz tragisch. Da sind viele Leute sind dort reingegangen. Ein Teil ist erschreckt rausgelaufen aus diesen Vorführungen. Andere haben Standing Ovation gegeben und der Inhalt von dieser Oper war Sancta. Nämlich das Christentum auf die schlimmste, allerschlimmste Art zu pervertieren. Und sie kommen Standing Ovation über. Es wundert mich nicht, dass heute am Olympischen Spiel, der Eröffnungszeremonie, ist ganz bewusst, wie das christliche Abendmahl mit Transvestiten pervertiert. Das ist 2024. Es geht heute kein Aufschrei mehr durch unsere Kirchenlandschaft oder generell Landschaft, wenn in Kirchen heute Halloween-Partys gefeiert wird. Und sogar, es gibt Gruselraum, während Halloween werden eingerichtet in den Kirchen für Kinder. Könnt ihr euch das vorstellen? Und es ist heute auch kein Aufschrei mehr, wenn heute Pfarrer das Pfarramt ausgeführt wird von zwei Lesben. Das ist kein Problem mehr. Es geht alles. Das heisst, die biblischen Maßstäbe sind überholt, nicht mehr zumutbar und gelten als einengend. Und Herr Jesus hat gesagt, wir sollen schauen, siehe. Also das heisst, schau in die Welt hinein und je mehr, dass du siehst, dass es dunkel wird, umso mehr freu dich, dass der Herr Jesus bald kommt. Biblische Wertmaßstäbe, wird heute gesagt, die sind negativ und einschränkend. Moral wird heute angeschaut als persönliche Sichtweise oder gesellschaftliche Interpretation. Und so hat sich auch die Definition hat sich so geändert. Heute ist Alkoholmissbrauch eine Krankheit. Sexuelle Unmoral ein individueller Lebensstil. Öffentliche Nacktheit ist ein Recht, das man nicht einschränken sollte. Abtreibung, eine Möglichkeit von der Familienplanung und Karriereplanung. Suizid im Alter, und das kommt immer mehr. Gerade eine von unseren Nachbarn sagt, die eine ist gläubig, sagt zu der anderen, weisst, ich bin so froh, mein Leben ist in Gottes Hand, und wenn er mich ruft, gehe ich heim. Dann sagt die andere Nachbarin, nein, ich bestimme, wenn ich gehe. Eben, Suizid im Alter oder bei unheilbarer Krankheit ist heute ein Recht auf Selbstbestimmung. So wird es definiert. Und immer mehr wird auch diskutiert über Euthanasie. Sie propagiert als eine Möglichkeit, auch um die sozialen Einrichtungen zu entlasten. Zunehmend gang und gäbe, auch in Holland und so weiter. Und er hat sicher auch von dem Sterbesarkophag gehört da, oder? Es ist einfach tragisch. Und die Liste ließe sich ganz beliebig erweitern. Wir sind heute an dem Punkt angekommen, wo der Apostel Paulus sagt, von der letzten Zeit, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, und ich lese das nach der Neuen Genfer Übersetzung, dort steht, lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn, das heißt vor der Stunde der Versuchung, von der grossen Trübsal, muss zuerst der Abfall kommen. Bevor also der Herr kommt, um die Welt zu richten, kommt der Abfall, aber wir werden vorher schon weg sein. Aber deswegen, je dunkler das wird, sollen wir schauen, aufmerksam sein und merken, dass der Herr Jesus jeden Moment kommen könnte. Sünde wird offensichtlicher, und zwar in allen Punkten. Schauen wir kurz in die Politik hinein. Da geben wir öffentlich Drogen frei. Also das heisst, der Staat macht sich zum Drogendealer. Man legalisiert die Unmoral, oder? Das horizontale Gewerbe ist heute ein Gewerbe, wo man AHV zahlen und alles. Können Sie sich das vorstellen? Es wird gelogen, betrogen und so weit, wo man kann. Da können Leute in die Regierung kommen und die haben irgendwo Sachen gemacht, die einfach nicht gut sind. In der Wirtschaft, wenn man noch einen guten Handwerker findet, ist das eine Seltenheit. Manager kommen Löhne über, die keine Löhne sind, sondern Diebstahl. Maximierung vom Gewinn ist heute das oberste Maxime. Geopolitisch, oder man muss noch ein bisschen in die Welt hineinschauen. Wir gehen, schauen wir miteinander nach Ukraine. Jeden Tag sterben dort Soldaten. Wir holen sie sogar aus Nordkorea. Und sie gehen über die Schlachtfelder als menschliche Minenräumer. Fliegen einfach in die Luft und die Mine ist geräumt. Das ist tragisch. Russland sagt, wenn es so weitergeht, kann man taktische Atombomben einsetzen und so weiter und so fort. Vor der Küste von Taiwan rasselt der chinesische Reis mit seiner Militärmacht und sagt, nein, wir holen die wieder zurück, sie gehören zu China. Im Nahen Osten ist es einziges Pulverfass. Also der Herr Jesus sagt, schaut in die Welt hinein und erkennt, wo wir stehen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast. Wir haben erkannt, wir leben wirklich in einer dunklen Zeit. In einer Zeit, wo so vieles aus dem Ruder läuft. In einer Zeit, die könnte einem Angst und Bang machen. Wenn man nur das anschaut. Aber der Herr Jesus sagt, wir sollen das erkennen. Und dann sagt der Herr Jesus, erkennen, aber dann halt das fest, was du hast, ist der zweite Punkt. Halte, was du hast. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann versuche ich immer auch, ein bisschen Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Und ich tue immer das Schaffen mit dem Positiven verbinden. Klar, positiv ist auch schaffen, oder? Das ist logisch. Aber einfach, wenn ich unterwegs bin in Deutschland und dann gehe ich zum Beispiel, schaue ich den Kölner Dom an oder unter anderem bin ich auch gewesen, im Technikmuseum in Speyer. Vielleicht kennt das jemand. Es gibt zwei Technikmuseen, eins ist in Speyer. Also ist faszinierend. Einfach die ganze Technik, das sind Jumbojet ausgestellt, das sind Tupolops sind ausgestellt und ähnlich wie das Verkehrshaus, einfach noch ein bisschen grösser. Und dort unter anderem ist auch ein Seenotretter. Ein Seenotretter ist eine Organisation an der Ostsee und der Nordsee, wo Menschen mit einem Rettungsboot gehen holen, wenn sie in Seenot sind. Und dort in Speyer, in einem Technikmuseum, hat es einen Seenotretter, ein ausgemustertes Boot, und es heisst John T. Esberger. Und der Seenotretter ist in der westlichen Ostsee, ist im Einsatz gewesen von 1975 bis 2011. Und so ein Rettungsboot ist eigentlich gebaut, um bei grössten See, also bei schwerer See, egal wie hoch der Wellengang ist, rauszugehen, um Menschen in Not zu retten. Und so ein Seenotretter, so ein Boot ist gebaut, dass wenn es mal Kiel oben liegt, das heisst, wenn es mal kehrt, das automatisch wieder aufrichtet. Es ist so gebaut, dass die Wellen es nicht verdrücken und so weiter. Und der Slogan von einem Seenotretter heisst eigentlich, wenn die einen reinkommen, gehen wir raus. Also wir sind dazu da, wir fahren raus, wenn andere reinkommen. Und wir sind da, um zu retten. Ein Seenotretter hat die Aufgabe, Schiffbrüchige beizustehen. In Seenot geratene Schiff auch zu helfen. Oder kranke Leute, wenn sie irgendwo auf dem Schiff sind, reinzuholen und ins Spital zu bringen. Das ist die Aufgabe von einem Seenotretter. Aber auch so ein Seenotretter kann in Not kommen. Es hat einmal ein Unglück gegeben von einem Seenotretter. Das ganze Schiff ist heil geblieben. Aber zwei Menschen auf dem Seenotretter, das sind geübte Leute gewesen, sind umgekommen. Weil das Schiff gekehrt hat, sind vom Bord gespült worden, sind vertrunken und so weiter. Ist nicht gemeint, Jesu auch so ein Seenotretter? Ist nicht gemeint, Jesus auch dazu da, um Menschen ihrer Seelennot beizustehen? Ist nicht gemeint, Jesus dazu da, um den Menschen ihrer Verlorenheit Rettung zu bringen? Sie von dem Verderben zu bewahren? Aber auch gemeint, Jesus und die Gläubigen können in Not geraten. Und das ist genau das, was heute die grosse Not ist, dass gemeint, Jesus in Not ist. Deswegen sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3, Vers 11, wir haben es miteinander gelesen, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Ja, was können wir verlieren? Und wir haben gesagt, der Kontext sagt uns, ich lese nochmal Vers 10. Ich habe jetzt gerade gelesen, Vers 11, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Und im Vers 10 haben wir gelesen, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Das heisst, wir können etwas verlieren. Und wenn ich in die Gemeindelandschaft von der Gemeinde Jesus hineinschaue, ist es oft so, dass die wenigsten heute noch erwarten, dass Jesus heute kommt. Und der Jesus sagt, halte, was du hast, ihr was? Nämlich, dass Jesus wiederkommt. Sind wir bereit, wenn er heute käme? Wenn ich plötzlich weg bin, ich freue mich, dann sehe ich meine Frau da oben. Und ganz viele andere, die mir vorausgegangen sind. Halten wir wirklich das fest, dass er heute kommen kann? Von einem kleinen Jungen wird berichtet, sein Vater war Seemann, hatte ein eigenes Schiff. Und der Bub ist jeden Tag, wenn er gewusst hat, dass der Vater heimkommt, ist an den Hafen gegangen und hat Ausschau gehalten nach dem Vater, wenn er heimkommt. Er hat sich riesig gefreut. Doch sein Vater ist eines Tages auf See geblieben. Das heisst, er ist verunglückt und ist nie mehr heimgekommen. Und der Bub ist jeden Tag in den Hafen runtergegangen und hat gerufen, dort, wo das Anlegestelle war vom Schiff von seinem Vater, Papi, wann kommst du heim? Papi, komm zurück. Papi, komm heim. Und wir sind wir solche, die Ausschau halten nach dem lebendigen Gott. Wann kommst du, Herr Jesus? Sind wir noch wartende, hoffende, Ausschau haltende? Menschen mit Sehnsucht, die einfach Sehnsucht haben nach einem lebendigen Gott. Und das meint die Bibel, wir sollen festhalten an der Sehnsucht nach ihm. Dass wir warten auf sein Erscheinen. Ich erwarte ihn heute. Er könnte morgen kommen. Oder in 10 Jahren. Aber ich erwarte ihn heute. Warten wir, dass er heute kommt? Sind wir wie der Bub, der Ausschau haltet? Sind wir fokussiert auf Jesus? Der Herr Jesus hat gesagt, ich komme bald. Und er steht zu seinen Zusagen. In Galater 4, Vers 4 heißt es dann plötzlich, alles aber die Zeit erfüllt war. Ne, steht das dort, oder? Heißt das, glaube ich, oder? Ja. Alles aber die Zeit erfüllt war, Sande Gott sein. Das heißt, all die Propheten vorher haben geredet, er kommt. Sie haben Ausschau gehalten, wann kommt, und plötzlich, Galater 4, Vers 4, alles aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und genauso wird sie, er wird dann kommen, wenn es der Vater für richtig und dann wird er seinen Sohn schicken. Und wisst ihr, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir in dieser Erwartungshaltung leben, wenn wir uns einfach Ausschau halten, sehnen nach ihm, dann kann ich nicht in Sünde leben. Es geht gar nicht. Wer wirklich ihn erwartet, in dieser Erwartungshaltung lebt, der leitet jede Sünde ab. Er reinigt sich. Er lässt sich vom Wort Gottes in Frage stellen. Ist mein Leben wirklich so, wie du es, Herr, eigentlich willst? Er lässt sich vom Heiligen Geist verändern, weil Gottes Geist redet fein und sanft durch sein Wort und mein Gewissen, wenn es geschärft wird am Wort Gottes. Und lasse ich mich verändern. Die Hoffnung von der Wiederkunft vom Herrn Jesus ist der grösste Ansporn, um in der Heiligung zu leben. Es ist Motivation für Klarheit und Reinheit und weckt den Wunsch, ganz nah beim Herrn Jesus zu uns zu bleiben. Oh, das habe ich da schon ein paar Mal erwähnt. Ich kann nicht fremd gehen, wenn ich meine Frau liebe, kann ich nicht. Ich kann nicht in Sünde leben, wenn ich den Herrn Jesus liebe, das geht nicht. Erwarten wir Jesus heute noch? Und im alten Lied, da singen wir, Meister ist toben, die Winde, die Wellen bedrohen uns. Meister ist toben, die Winde. Kann das ja sicher, oder? Die Wellen bedrohen uns sehr. Ja, wenn wir in die Welt hineinschauen, der Jesus hat gesagt, siehe, wir sollen hineinschauen. Es kann uns bedrücken. Die Wellen sind riesengroß. Gottlosigkeit nimmt zu. Gewitterwolken am Horizont werden immer grösser und dunkler. Das kann Unsicherheit auslösen, Fragen aufwerfen, kann einem Angst einjagen. Sorge bereit, auch mir. Bei uns zu Hause schauen wir miteinander Nachrichten, meine Frau und ich. Sie hat es auf dem Handy, hat es eine App. Und manchmal muss ich ihr sagen, Schatz, es ist genug, ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Es ist so eine App, wo von jemandem aus Israel, ich sage jetzt keinen Namen, aber einfach darauf kommt, alles, was in Israel läuft, mit den Gefangenen, mit der Hamas, mit der Hezbollah im Libanon und so weiter, du hast es wahrscheinlich auch. Aber manchmal muss ich sagen, Schatz, es ist genug, ich kann es nicht mehr. Und all das löst Unsicherheit aus, auch in mir. Fragen. Vielleicht kommt dazu auch noch eigenes Versagen. Vielleicht Krankheit. Oder wir haben ja unsere Gemeinde, am Anfang vom Jahr haben wir auch so eine Gemeinde, Gebetswoche gehabt, immer am Abend um 7:30. Und am Abend haben wir auch für unsere Kranken gebetet. Ja, das judert einem manchmal. Der ist krank, der ist krank, der hat Krebs im Anstadium, die und so weiter. Und das ist dann mit der Gefahr zu resignieren. Vielleicht müde zu werden im Kampf. Da sagt der Herr Jesus, halte, was du hast. Das in der Gewissheit, er könnte heute kommen. Halte, was du hast. Und was haben wir? Wir haben aufgrund von seinem Wort haben wir Gewissheit, dass Jesus der Sieger ist. Dass nichts, aber auch gar nichts seine Hand können reissen. Wenn wir die Offenbarung lesen, die Offenbarung heisst, es ist Offenbarung Jesu Christus, Gott, darum mit der Offenbarung, zum zeigen, dass er alles, aber wirklich auch alles in seine Hand hat. Dass nichts seine Finger entgleitet. Dass er der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Und wir dürfen festheben, ja, was hast denn du? Wenn ich jetzt würde euch fragen, was habt ihr dann in Jesus? Vielleicht mal auf dieser Seite. Was hast du in Jesus? Ich höre so viel. Wie? Alles, ja, alles. Alles ist ein guter Begriff. Hoffentlich. Ja, was habt ihr noch mehr? Wie? Ja, auf dieser Seite zuerst mal. Ein Kamal, ja, aber nur ganz spezifisch. Erlösung, Hoffnung. Was noch?
Kraft.
Und jetzt auf dieser Seite? Ewiges Leben. Was noch?
Sündenvergebung.
Was noch? Ich möchte euch noch so viel mehr in Erinnerung rufen, was alles in Jesus hat. Ich tue mal ganz kurz ein bisschen aufzählen. Wir können die Liste ganz lang haben. Wir haben in Jesus haben wir Vergebung für die Schuld. Wir haben Gottes Kindschaft. Wir haben Gott zum Vater. Wir haben das ewige Leben. Wir haben die Zusage vom Heiligen Geist, dass er in uns bleibt und nie mehr weggeht. Wir haben die Zusage, dass er uns nie verlässt. Wir haben Garantie, mal bei ihm im Himmel sein und so weiter und so fort. Und das meint der Herr Jesus, und er sagt, halte, was du hast. Lass mich die Hoffnung von der Ewigkeit, von der Vergebung, von dem, dass er in unserem Herzen wohnt, dass er uns nie loslässt. Das sollen wir festhalten. Und wir sollen ganz nah beim Wort Gottes bleiben. Halte, was du hast, nämlich Gottes Wort. Wir haben 66 Bücher. Und ich staune immer wieder, wenn ich Gottes Wort lese, was alles da innen ist. Und wir sollen Gottes Wort festhalten, nicht nur in der Theorie, sondern ganz Praxis. Das heisst, in den Alltag reinnehmen, dass das Wort Gottes wirklich mehr zu Speis wird. Der David, er jubelt über Gottes Wort und sagt, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Das Licht braucht man doch, wenn es dunkel ist, und es wird dunkler. Und je mehr es dunkel wird, je mehr dürfen wir Gottes Wort haben. Psalm 1905 ist das. Oder auch, sagt der Psalmist im Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer der großen Bäume macht. Ich weiss, das Bibellesen ist nicht immer einfach. Manchmal ist man müde, niedergeschlagen, traurig. Hat viel zu tun, ist abgelenkt. Vieles ist so dringlicher, scheint's. Aber wenn man den Kolosserbrief durchliest, oder den Philippenbrief, sind 4 Kapitel, wie lange hat man, um das durchzulesen? Einfach mal hinsitzen, Fernbedienung ein bisschen weit weglegen. Wie lange braucht man das, um den Philippenbrief, die 4 Kapitel durchzulesen? Was denkt ihr?
Halb Stunde.
Ich habe es ausprobiert. 15 Minuten. Also wenn ich schnell lese, habe ich 10 Minuten. Ja, ich kann schnell lesen. Es gibt, früher habe ich an einem Tag ein Buch gelesen. Aber heute, meine Ferien, ne, durch. Aber das ist heute nicht mehr so. Man wird auch älter. Ja. Aber einfach, sagen wir, machen wir eine halbe Stunde. Ja, eine halbe Stunde. So um den Philippenbrief oder den Kolosserbrief durchlesen. Und jetzt einfach so ein kleiner Tipp, wie man zum Beispiel die Bibel lesen kann. Oder viele fragen mich, ja, wie kann ich die Bibel lesen? Jetzt nimmst du einfach mal den Kolosserbrief vor. Lies ich den durch in einer halben Stunde. Einfach das erste Mal, einfach in einer halben Stunde, zack, durchgelesen. Und dann nimmst du dir etwa 5 verschiedene Farbstifte. Ich nehme Acrylfarben, verschiedene Farben. Und dann lies ich das zweite Mal durch. Und dann tust du dort immer anstreichen, Jesus oder Christus mit Gel. Anstreichen. Und dann tust du es wieder durchlesen. Und dann tust du ankreisen mit zum Beispiel Blau in Christus. Mit Christus, durch Christus, und dann wird der Kolosserbrief schon ganz blau. Und nach dem nächsten Mal mit grün beten. Das 5. Mal durchlesen mit Glauben, wieder eine andere Farbe. 6. Mal durchlesen, Hoffnung, Violett und so weiter und so fort. Und dann habt ihr ein Arbeitsbuch und plötzlich fängst du an zu staunen, was für die Gefühle, dass du ihn hast. Ich möchte euch einfach Mut machen, das zu machen, was der Jesus sagt, halte, was du hast. Und wir haben das Wort Gottes. Ich lese jetzt gerade die Geschichte von den Hugenotten wieder mal durch. Oder auch eine alte, im Antiquariat, habe ich verschiedene Bücher bestellt. Es ist einfach faszinierend, wie unsere Glaubensväter am Wort Gottes die heißen waren. Bei den Waldenser sagt man zum Beispiel, dass ihre Führer das Neue Testament auswendig haben können. Also ich kann das nicht. Ich habe schon ein Problem, wenn ich ein englisches Wort auswendig lernen muss. Aber einfach bleiben wir doch beim Wort Gottes, halten wir das Wort Gottes fest. Und in all dem, wenn du das Wort Gottes anfängst zu lesen, sag zuerst mal, Herr Jesus, öffne du mir dein Wort. Führe du mich durch deinen Heiligen Geist. Und dann fängst du vielleicht an mit einem kleinen Notizbüchlein, du musst alles aufschreiben, was dir wichtig ist geworden, was dir gross ist geworden, über was du gestaunet hast, was dich innerlich bewegt hat, wo dir Jesus begegnet ist. Oder vielleicht auch Fragen, die du noch nicht verstehst. Kein Problem, machst zumindest ein Büchlein. Bibelstellen mit Fragen, die du noch nicht verstehst. Und nach einem Jahr ist es wieder durch, hast du vielleicht schon eine Antwort bekommen. Die Bibel darf etwas sein, das dich Tag für Tag begleitet, das zu dir redet und wo der Herr Jesus zu dir spricht. Ich möchte euch einfach Mut machen. Halte, was du hast, ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist jetzt der große Tag der Krönung. Oder wir haben miteinander gelesen, Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald, wo der Herr Jesus sagt, und dann sagt er, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Was bedeutet das? Ich frage jetzt sehr schön, was bedeutet das, wenn ich das so lese? Siehe, ich komme bald. Wir haben miteinander angeschaut. Halte, was du hast. Und jetzt, dass niemand deine Krone raube. Was heißt das? Was heißt das? Wie? Ja, da kann einem Krone gestohlen werden. Das steht da. Oder? Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehmen. Der Herr Jesus sagt, dass also unsere Krone kann gestohlen werden. Nicht so ewig leben. Aber Krone. Das heisst, wir können den Lohn verlustig gehen. Wir werden eines Tages vor dem Herrn dastehen mit leeren Händen. Das ist so ein kleiner Vergleich. Ich habe dieses Jahr, jetzt momentan sind es gerade drei Brautpaare, die mit der Ehe vorbereitet sind. Die werden alle noch dieses Jahr heiraten. Ein Viertes kommt noch. Und es ist immer viel mit Arbeit verbunden. Da gestern Abend, fast drei Stunden sind wir zusammen gewesen. Haben die Ehevorbereitung gemacht, Entschuldigung. Ich freue mich auf ein Hochzeitsfest. Aber ich freue mich noch mehr an Geburtstage. Weil Hochzeit habe ich einmal in meinem Leben gehabt. Geburtstag jedes Jahr. Ja, und ich freue mich, wenn da die Leute kommen mit einem Geschenk. Ist immer herrlich, oder? Also du hast es verdient, gell? Ja, Erich. Es ist etwas Schönes, wenn man zu einem Geburtstag eingeladen ist und man kommt und man hat ein Geschenk dabei. Es muss ja nichts wahnsinnig sein, nichts Grosses. Aber einfach, wenn man eingeladen ist zu einem Geburtstagsfest und ein kleines Geschenk mitbringt, zum Beispiel ein Gomfi oder ein paar selber gemachte Gutzli, ein selber gemachter Sirup, selber getrocknete Pilze. Klar, man muss immer schauen, wenn man das schenkt, oder? Ja, die eine isst man nur einmal, die andere. Man muss immer ein bisschen aufpassen, oder? Also geschenkte Pilze, die nehme ich nicht gerne. Aber einfach, ein Geschenk ist einfach etwas Schönes. Und jetzt kommt man zu einem Geburtstag und wir haben nichts dabei. Das ist für mich, ich finde das geschämig. Oder der, der Geburtstag hat, macht vielleicht ein Fest, lädt Leute ein, hat alles vorbereitet, ist ein schönes Essen und steht mit der Haustür und hat nichts dabei. Da denke ich, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Es ist entblößend. Und da taucht bei mir die Frage auf, wenn ich mal eingeladen bin beim Fest vom Herrn Jesus, was bringe ich hin? Was bringe ich eines Tages hin? Oder wir sind alle eingeladen zu seinem Fest eines Tages im Himmel, können wir nachlesen, Offenbarung 19. Wir werden vor ihm stehen und wir bringen ihm nichts. Wir stehen vor ihm mit leerer Hand. Dem, der alles gemacht hat für mich, für uns, wo sein Leben gegeben hat, wo nach Bethlehem ist gekommen, hat den Thronsaal verlassen, hat sein eigenes Leben, sein Blut gegeben, hat mich an Kinderstadt adoptiert, das ewige Leben geschenkt, gibt uns den Himmel, er möchte, dass wir ewig bei ihm sind und stehen wir vor ihm und wir haben ihm nichts zu bringen. Ist das nicht irgendwie ein Zeichen von meinem eigenen Egoismus? Eine Missachtung von seiner Güte und Gnade? Er, der uns in Liebe ist entgegengekommen und wir strafen ihn mit Verachtung. Ich glaube, der Apostel Paulus meint das, wenn er schreibt in 1. Korinther 3, Vers 15. Und er sagt, wenn wir so vor dem Herrn werden stehen, er wird Schaden leiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ich glaube, der Paulus schreibt das vielleicht sogar mit Tränen im Gesicht. Wenn Jesus heute würde kommen, was würde ihm zu Füßen legen? Was für ein Geschenk würde ihm übergeben können? Ich weiss, da gibt es Menschen, die sagen, ja weisst, es ist doch alles nur Gnade. Stimmt, es ist nur Gnade. Wir können gar nicht bringen. Aber wir haben doch so viel, was wir bringen können. Angefangen von unserem Herz, zu unserem Leben. Die Bibel sagt uns in Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Einfach alles. Was ich bin, was ich kann. Das ist so wenig. Aber das dürfen wir Jesus bringen. Das ist schon mal ein Geschenk, das wir ihm geben können. Hey Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Herz. Mein Gott, ich gebe es dir. Das ist ein altes Lied. Sind wir ganz unteilt auf Jesus ausgerichtet? Ist er uns Ein und Alles? Was wir ihm bringen können, ist ein weiteres Geschenk. Nämlich unsere Liebe. Hey Jesus, ich kann es nicht verstehen, nicht begreifen, was du alles gemacht hast. Aber Herr Jesus, ich habe dich lieb. Das habe ich am letzten den Psalm gelesen, ist ganz am Anfang von den Psalmen, wo der David sagt, mein Herr, ich liebe dich. Im Alten Testament. Ein David sagt, mein Herr, ich liebe dich. Und im Johannesbrief lesen wir 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Sind wir noch begeistert von ihm? Einfach begeistert, wenn wir lesen, wenn wir staunen, wenn wir arbeiten, wenn wir unser Bibelstudium machen. Er, der alles gegeben hat, um uns zu gönnen. Er, der den Himmel verlassen hat, um uns den Himmel zu schenken. Er, der sein Leben gegeben hat, um uns von der Sünde von der rauszuholen. Lieben wir ihn? Und dann haben wir das ihm das letzte Mal gesagt. Hey, ich habe dich einfach lieb. Ich kann dir nichts bringen, aber ich habe dich lieb. Wir können ihm unseren Dank bringen. Wir haben doch so viel Grund zum Danken. Und heute Morgen bin ich wieder aufgestanden, bin ins Badzimmer, den Wasserhahn und da kommt Wasser raus. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiss noch. Und dann haben wir ein WC im Haus, wo fließen und es stinkt nicht. Ja, vor 50 Jahren, wo sind wir aufs WC? Also ich weiss noch gut, mit meinem Grossvater, poch, zack, oder? Und wir haben alles. Wir machen den Kühlschrank auf. Und jetzt geistlich gesehen, wir haben Versöhnung, wir haben Vergebung, wir haben ihn, der uns trägt und hält. Ist das nicht Grund zum Danken? Ich treffe mich einmal in der Woche mit einem lieben Freund. Der ist jetzt 86. Er wohnt nur allein. Er kocht sehr gut. Wir sind miteinander zu Mittag gegessen. Und wissen Sie, was sein Lebenselixier ist? Dankbarkeit. Er ist die ganze Zeit am Danken. Wir haben so viel Grund zum Danken. Und die Bibel sagt uns, auch wenn es mal uns vielleicht nicht so gut geht, wenn wir nur nicht durchgehen, wenn wir vielleicht auch Anfechtungen haben, sagt uns die Bibel im Psalm 50, Vers 23 folgendes. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Fang doch mal wieder ganz neu an zu danken. Das ist ein Geschenk, das wir ihm bringen können. Einfach die Dankbarkeit. Und das fängt jetzt schon an. Im Himmel werden wir nur noch staunen. Aber auf der Erde dürfen wir dankbar sein. Im Himmel natürlich dann auch. Aber jetzt dürfen wir dankbar sein, dass er uns trägt, dass er uns hebt, dass er uns in der grossen Not, wo wir drin sind, dennoch durchtreibt. Wir dürfen uns freuen an ihm. Wir dürfen ihm auch ein weiteres Geschenk Anbetung, Lob bringen. Wir dürfen ihm unser Lied bringen. Ich habe mich so gefreut, wir haben zwei Lieder gesungen. Ich finde das faszinierend, fantastisch. Ich weiss, nicht jeder kann gut singen. Nicht jeder hat eine schöne Stimme. Und wenn man älter wird, geht die Stimme ein bisschen verloren. Aber die Bibel sagt uns doch, im Psalm 96, Vers 1, singe dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn alle Welt. Und Gott möchte, dass wir singen. Weil er weiß, dass uns sogar das gut tut. Wir dürfen singen, wir dürfen, und das ist schön bei uns im Hauskreis, wir haben so alle 14 Tage, momentan haben wir ein bisschen weniger, haben wir einen Hauskreis bei uns daheim. Und da wird gesungen. Also sicher, am Anfang 3, 4 Lieder, und dann haben wir miteinander eine Andacht, momentan tun wir gerade den Galaterbrief durchnehmen. Und nach am Schluss noch 3, 4 Lieder. Was schön ist, wir wohnen in einem Haus und wir können so viel Lärm machen, wie es geht, oder? Das ist nicht überall möglich. Aber wisst ihr, es ist so etwas Schönes und es tut gut. Und ich habe einen ganz interessanten Bericht gelesen in der Gesundheitsmagazin von der AOK. AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse in Deutschland. Die sagen Folgendes. Also es ist ein Report und habe ich gelesen und das ist der Report ist vom 31.07.2020. Sagen Sie, warum Singen glücklich macht und gesund ist. Das heißt also AOK, das ist nicht irgendein christliches Magazin. Der Körper produziert nach rund 60 Minuten Singen deutlich mehr Immunbotenstoffe als zuvor und kann sich so beispielsweise besser gegen Viren und Co. schützen. Singen hilft zum Beispiel, eine Krebstherapie besser zu durchstehen. Schon 15 Minuten Singen hilft, den Körper in Schwung zu bringen und versorgt dabei den Körper mit mehr Sauerstoff. Singen hat einen positiven Effekt auf unser Herz-Kreislauf-System. Singen weckt Lebensfreude und kann als natürliches Antidepressivum bezeichnet werden. Während dem Singen wird das Hormon Oxytocin vermehrt ausgeschüttet. Dieses Hormon ist dafür da, um Bindungen zu stärken, Vertrauen zu fördern, Angst zu reduzieren und Entspannung zu erhöhen. Auch andere Glückshormone werden beim Singen vermehrt ausgesetzt. Adrenalin, Dopamin, Serotonin und Endorphin und so weiter und so fort. Warum singen wir dann nicht mehr? Vielleicht ein bisschen weniger Medikamente, dafür ein bisschen mehr singen. Klar, schon noch das machen, was der Doktor sagt, ist logisch. Also nicht sagen, dass er das einmal gesagt hat. Bitte, bitte. Die Bibel hat das euch schon gesagt vor 3000 Jahren. In 1. Chroniker 16, 23, das ist 2000 Jahre vor, nein, 1000 Jahre vor Christus, singen dem Herrn alle Welt, verkündigt den Tag für Tag sein Heil. Und wisst ihr, wenn wir eines Tages werden im Himmel sein beim Herrn Jesus, an seinem grossen Fest, was bringen wir ihm mit? Oder wir haben miteinander angeschaut, Geschenk, wo mir jeder von uns kann bringen. Jeder. Keiner muss ein Theologe sein, studiert. Aber was wir ihm können bringen, ist das Geschenk von der Liebe. Ist das Geschenk von der Dankbarkeit. Ist das Geschenk vom Vertrauen auf ihn. Ist das Geschenk vom Glauben, von der Treue, vom Lob, von der Anbetung. Und wer ist dann am meisten berührt, wenn die Geschenke gebracht werden? Nicht der, der sie überkommt. Also mir geht es so. Oder wenn ich da einen Schuppelten Leute eingeladen habe zu meinem Geburtstag. Und jeder kommt mit einem kleinen Geschenk. Und ich freue mich dann, von denen das aufzumachen. Wer hat am meisten Freude? Der, der es gibt. Also mir geht es so. Und eines Tages werden wir vor dem Herrn sein und dann werden wir das bringen, aber unser Geschenk. Und in Offenbarung 4, Vers 10 heißt: Und sie legten ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Oder wenn ich meiner Frau einen schönen Ring schenke, einen schönen Schmuckstück. Sie freut sich riesig, aber ich freue mich noch mehr, wenn sie es dann trägt. Das ist doch das, oder? Genau das, wir werden mal vor dem Herrn sein. Und der, der sich freut, ist der Herr Jesus, aber auch wir, weil wir haben da ein Stück weit können zurückgeben, was er uns geschenkt hat. Nämlich Vergebung, Ewigkeit, Hoffnung, Trost. Das, was uns hebt. Und deswegen, wenn wir in unserer Welt leben, der Jesus hat gesagt, siehe, wir müssen hineinschauen, ja, es ist dunkel, aber einer ist immer, immer grösser. Und es ist unser Herr Jesus. Deswegen lassen wir es nicht zu, dass irgendwie Dunkelheit uns einhüllt. Schauen wir auf Jesus, erwartet auf ihn, er kommt und es könnte heute sein. Amen. Wir können miteinander still werden und beten. Herr Jesus, du machst uns einfach Mut. Mut in dieser nicht einfachen Zeit. In dieser Zeit, wo es dunkel ist. In dieser Zeit, wo viele, viele auch Not haben. Vielleicht persönlich, in der Familie, Anfechtungen, vielleicht auch in der Seele. Da machst du uns Mut, einfach aufzublicken, siehe, halte, was du hast. Ja, wir haben das ewige Leben. Wir haben Vergebung. Wir haben Hoffnung. Wir haben dein Wort. Wir haben die Innenwohnung von dem Heiligen Geist. An dem dürfen wir uns festheben. Und Herr Jesus, wir können dir unsere Liebe bringen, unsere Dankbarkeit, unsere Ehrerbietung, unsere Anbetung, unser Herz, unser Leben. Und das haben wir von ganzem Herzen zu tun. Danke, dass du uns ermutigen willst. Und Herr Jesus, komm du bald. Vielleicht heute. Danke dafür. Amen.